Auftrag seriöser Medien ist es, den gesellschaftlichen Diskurs herzustellen gegen eine zunehmend fragmentierte Öffentlichkeit. Mediennutzer wünschen mehr Dialog. Sie wollen ernst genommen werden und suchen Begegnungen, gesellschaftlichen Austausch auf Augenhöhe, keine Pädagogik, kein Paternalismus ist gewünscht. Die neuen Technologien bringen große Herausforderungen. Es fehlt aber die Rückbindung an demokratische Normen. Werden Medien immer mehr zu einfachen Marktteilnehmern wie in Amerika? Sind sie nicht mehr dem Allgemeinwohl verpflichtet? China? Pina Atalay, Moderatorin der ARD-Tagesthemen mit ihren Gästen, Ferdus Vorudastan, der Leiterin der Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Simon Hegelich, sitzt schon bei uns hier oben, Georg Maskolo, dem Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und der Nachrichtenmoderatorin des Schweizer Fernsehens 10 vor 10, Susanne Wille, bitte kommen Sie alle auf die Bühne. Herzlich willkommen.
Frau Wille, bitte, wenn Sie da einmal Platz nehmen, Georg Maskolo einmal bitte hierhin, ich komme in die Mitte und Frau Vorroth ist dann bitte zu mir. Einen schönen guten Abend. Ja, wir wollen für diesen Tag die letzte Runde und aber eine sehr spannende mit sehr spannenden Gästen führen. Sie haben heute schon relativ viel gehört. Ein Glas Wasser haben wir, oder? Da hat jeder ein Glas Wasser? Da auch, gut, Wichtigste geklärt. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch mal dazu beitragen können, den Tag abrunden zu können. Es wurde jeder vorgestellt. Ich würde gleich gerne in die Diskussion loslegen, damit wir keine Zeit verschwenden, und möchte die erste Frage gleich hier hinrichten. Unser Titel ist ja ein bisschen provokativ. Die Wahrheit ist zumutbar, heißt jetzt der Titel unserer Runde. Was können, was müssen Medien leisten? Würden Sie sagen, Frau Vorudastan, Journalisten halten die Wahrheit zurück, was das ja fast ein bisschen impliziert?
Nee. Ich habe auch den Titel nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Natürlich ist die Wahrheit zumutbar. Also erstens gibt es keine Alternative dazu, wahrheitsgemäß zu berichten, falls es um das Berichten geht. Und zweitens, warum sollte sie nicht zumutbar sein? Sie tut natürlich manchmal weh und es ist auch manchmal unangenehm, über bestimmte Dinge zu recherchieren, über sie zu schreiben, zu senden und so, die vielleicht dem eigenen Weltbild widersprechen oder die Zustände erfassen, von denen man sagt, man hätte sie lieber anders. Aber ich kann mir dazu keine Alternative vorstellen. Und insofern, ja, würde ich sagen, ist es fast an der Grenze zum Müßigen.
Frau Wille, Sie haben gesagt, Sie moderieren eben eine Abendsendung und bekommen daraufhin immer sehr viele Reaktionen auch im Netz, dass man es eigentlich keinem recht machen kann. Gibt es eben dann doch, wir haben gerade gehört, eigentlich gibt es keine Alternative, aber doch diese alternative Wahrheit, mit der Sie immer konfrontiert werden?
Ich finde eher, wenn ich nicht allen das recht machen kann, dann mache ich es irgendwie richtig. Weil ich bin als Politjournalistin eines öffentlichen Medienhauses der Verfassung verpflichtet und die sagt ja, dass die SRG, die muss die Vielfalt der Meinungen abbilden und sie muss zur Meinungsbildung beitragen. Wenn sich also nach einer Sendung von mir die Zuschauerinnen und Zuschauer über ein Thema weiter auf Social Media austauschen und sie sich dann vielleicht in Standpunkten nicht einig sind, dann ist das auch ein Auftrag, den ich erfüllen muss, nämlich dass die Menschen diskutieren. Und ich finde, Wahrheit, das ist ein absoluter Begriff. Auch als Recherchenjournalistin geht es ja darum, etwas herauszufinden, genau hinzusehen, zu recherchieren, und auch dem sind wir dann selbstverständlich verpflichtet.
Herr Maskolo, ist man da zum Teil zu lax mit umgegangen oder hat das falsch verkauft? Warum entsteht dieser Eindruck, dass die Unwahrheit zum Teil sogar gesagt wird? Es geht ja bis zu dem Vorwurf der Lüge.
Also ich glaube, dass Wahrheit ein beinahe biblischer Begriff ist, den ich ungern verwende. Ich finde es an den allermeisten Tagen schon schwierig genug, die Fakten und die Tatsachen zusammenzutragen. Womit haben wir es irgendwie zu tun? Ich glaube, wenn wir an Tagen wie diesen diskutieren, dann kann man sich immer entscheiden, ob man über das reden will, worauf sich, glaube ich, alle irgendwie schnell einigen können, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht abgeschafft gehört, dass der Begriff der Lügenpresse eine Unverschämtheit ist. Das teile ich auch alles. Ich bin aber lieber dabei, bei solchen Gelegenheiten darüber zu diskutieren, dass es unübersehbar ist, dass sich da eine Kluft aufgetan hat zwischen weiten Teilen unseres Publikums und uns und dass wir uns stärker darum bemühen müssen, diese zu schließen und uns auch mit unseren eigenen Fehlern zu beschäftigen. Und ich bin irgendwie lange genug in diesem Beruf, dass ich irgendwie von den Fehlern irgendwie eine Menge weiß. weil ich praktisch alle, die man machen kann, irgendwie mindestens schon zweimal selbst gemacht habe. Und wir sind an viel zu vielen Stellen, sind wir viel zu selbstgerecht. Wir sind nicht bereit, auf eine Art und Weise, wie wir es eigentlich tun müssten, unsere Fehler zu korrigieren. Wir sind nicht mehr ausreichend dazu bereit, ganz offensichtlich, das, was wir meinen und was unsere eigene Position ist, und die Nachricht voneinander zu trennen. Ich glaube, wir haben uns in einen teilweise geradezu besinnungslosen Beschleunigungswettbewerb begeben, indem wir Kolleginnen und Kollegen dazu zwingen, über Dinge zu berichten, bevor sie sie eigentlich selbst verstanden haben. Als ich gerade noch mal gehört habe von den Wahlen in den USA, würde ich ja mal sagen, ich war auch mal Amerika-Korrespondent. Eine der größten Klatschen in meinem Berufsleben, und wahrscheinlich hätte jemand mal zu mir gesagt, dass ich ein Amerika-Experte bin, ist, dass ich genauso wie praktisch alle anderen Amerika-Experten, entweder wenn sie denn hier leben und berichten oder in den USA selbst, einen Präsidenten Trump für unmöglich gehalten hätte. Und dann wacht man auf, nachdem er gewählt ist, und hat das Gefühl, dass dieselben Personen, die am Tag vorher nicht wussten, dass er gewählt wird, einem aber schon erklären konnten, was jetzt eigentlich von seiner Präsidentschaft zu erwarten ist. Wofür ich plädiere, ist für eine Rückkehr zum Handwerk, für eine offene Beschäftigung mit unseren eigenen Fehlern und für eine Auseinandersetzung mit denjenigen, die uns kritisieren oder die auch nur Fragen an uns haben. Ich glaube, dass die Masse der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, manche mögen wir nicht mehr erreichen, aber ich glaube, viele andere suchen das Gespräch und den Dialog mit uns. Sie stellen uns vielleicht Fragen, die für uns unbequem sein mögen. Sie stellen uns auch Fragen, die wir in der Vergangenheit nie gelernt haben zu beantworten. Aber wenn wir das tun, sehe ich in der jetzigen Zeit auch eine Chance für den Journalismus.
Asche auf das Haupt der Journalisten?
Viel Asche, finde ich, Herr Maskolo. Also in manchen gebe ich Ihnen total recht, und das ist auch meine Erfahrung. Und ich glaube, keiner, der eine Weile als Journalist arbeitet, sagt sich nicht selber, ich hoffe, da erinnert sich keiner dran, was ich damals geschrieben und kommentiert habe. Weil man einfach so schrecklich falsch lag oder weil man manchmal auch handwerklich etwas nicht richtig gemacht hat. Aber jetzt vom Beschleunigungswettbewerb, wo ich sagen würde, stimmt, wir müssten uns alle mehr Zeit nehmen, aber gleichzeitig sind wir den Zwängen nun mal ausgesetzt. Also das Internet bringt es eben nun mal mit sich, dass wir nicht sagen können, wir überlegen jeden Tag, wie wir die Geschichte möglichst ausgeruht gestalten, also wenn es jetzt eine Printgeschichte ist oder den Beitrag fürs Fernsehen oder fürs Radio, und das kümmert uns doch nicht, ob es dann stundenlang schon online läuft und immer wieder eine neue Aktualisierung erfährt. Da kann man sagen, gut, man versucht öfter, sich zu emanzipieren, da würde ich Ihnen recht geben, und das sollte man immer wieder versuchen. Aber so wie es sich mir jetzt darstellt, was Sie gesagt haben, dass wir sozusagen an allem schuld sind, was es an Entfremdung gibt zwischen den Medien und dem Publikum, da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Also erstens mal, glaube ich, ist es die Antistimmung, die es gibt, die übrigens nicht so ist, dass jetzt die allermeisten oder ganz, ganz schrecklich viele Menschen mit Medien nichts mehr anfangen können oder ihnen nicht mehr vertrauen. Also man muss schon auch ein bisschen den Blick halten, dass viele Menschen Medien auch noch nutzen und ihnen im Kern auch irgendwie glauben, also den klassischen, den traditionellen Medien. Aber davon mal abgesehen, glaube ich, muss man einfach auch ein Auge darauf werfen, dass alles, was für einen Teil der Bürger zum Establishment gehört, halt unter sozusagen Verdacht steht. Verdacht, es nicht richtig zu machen, Verdacht, sich zu bereichern, Verdacht, nur die eigenen Privilegien zu nutzen. Und da gehören die Medien eben auch dazu. Aber da bin ich nicht bereit, sozusagen mich dauernd selber zu geißeln und zu sagen, das liegt daran, dass wir so schrecklich viele Fehler machen oder überhaupt, das liegt nur an uns. Das hat, glaube ich, eine Dimension, die größer ist als unsere Arbeit. Und das hat Gründe, die grundsätzlicher sind.
Ich glaube, das hat schon auch ganz, ganz auch mit unserer Arbeit zu tun. Die Frage ist, was...
etwas differenzierteres Bild gezeigt haben. Ja. Aber
die Frage stellt
ich finde aber, man muss es dazu machen. Sagen.
Die Frage stellt sich dann, was machen wir damit? Oder es geht ja doch um die Glaubwürdigkeit, Wahrheit mag ich nicht so sehr als Wort, aber was macht es mit unserem Beruf? Ich glaube, er verändert sich schon auch fundamental. Wir konnten jetzt, und jetzt rede ich von der Fernsehperspektive, sehr lange einfach senden. Wir haben eine Sendung gemacht und dann gingen wir nach Hause und fanden es doch noch recht gut, was wir gemacht haben. Heute beginnt es eigentlich erst nach der Sendung. Genau dort werden dann eben diese Meinungen ausgetauscht. Oder es kommen vielleicht Kritiker, die finden, das hat doch nicht gestimmt, was Sie da gesagt haben. Klima, was weiß ich, Rentenreform. Und dann muss man diskutieren. Und als Journalistin und als Journalist ist es heutzutage die Aufgabe, eben bei diesen Debatten dabei zu sein und eben den Menschen zu sagen, ich höre, was du gesagt hast, ich diskutiere mit und dein Standpunkt interessiert mich. Das wäre zum Beispiel eben eine Maßnahme. Die andere, und das ist dann schon die Frage, oder wie investieren wir auch ins Fachwissen? Ich persönlich bin zum Beispiel überzeugt, dass die Zeit der journalistischen Generalisten vorbei ist. Beim Schweizer Fernsehen bauen wir jetzt auch die Nachrichtensendungen komplett um. Wir haben keine Sendungsredaktionen mehr in Zukunft, sondern Fachredaktoren, die Dossierkompetenzen haben.
Also back to the roots, das war ja mal so und es wurde dann aber
bei uns eben nicht, aber wir investieren da auch in die Weiterbildung, nochmals zusätzlich, einfach auch, weil in einer beschleunigten, schnellen Welt die Journalisten noch viel stärker und viel schneller auch guten Journalismus liefern können.
Ja. Sind wir getrieben? Sind wir eigentlich von den sozialen Medien getrieben? Das, was Sie jetzt eben auch sagen, normalerweise ist man nach Hause gegangen und hat gesagt, jips, Feierabend. Und jetzt macht man das Telefon an oder das Smartphone und schaut erstmal, was es für Kommentare gibt. Lässt man sich davon zu sehr treiben?
Ich glaube, man kann das gar nicht verhindern. Also der für mich zentrale Punkt bei der Sache ist einfach, dass wir eine Plattform nutzen für politische Kommunikation und politischen Diskurs, die dafür nicht gemacht ist. Weil es ist ja nicht notwendig, dass man total schnell auf jedes Ereignis reagiert. Das müsste ja eigentlich gar nicht so sein. Das ist auch nicht das Geschäft der Journalisten, das zu machen. Man kann ja nicht immer, wenn irgendwas passiert ist, dann hat man die Fakten noch nicht parat und so weiter. Weil Journalismus braucht ja auch Zeit. Social Media braucht keine Zeit. Im Gegenteil, wir können zeigen, dass nach 2 Stunden, wenn ein Tweet abgesetzt ist, passiert da eigentlich nichts mehr viel. Also die Weiterleitung dieser Geschichten passiert in den ersten 2 Stunden. Es ist alles sehr emotional, es ist basiert auf ganz, ganz schneller Interaktion. Und das passt meiner Meinung nach einfach zu einem politischen Diskurs nicht. Jetzt wandern aber immer größere Teile des politischen Diskurses in diese Plattformen ab. Und ich glaube, da hilft es auch nicht, dass, wenn jetzt die Journalisten sich dann auch noch an den Facebook-Debatten beteiligen, man muss grundsätzlich die Frage stellen, ist das der richtige Kanal dafür?
Ich bin absolut anderer Meinung, weil ich denke, dass eben diese Zweiteilung zwischen Broadcast oder meinetwegen Print und dann Social Media, die funktioniert so nicht. Ich denke, Social Media ist eben genau eine Chance, auch für ein öffentliches Medienhaus zum Beispiel, andere Debatten auf anderen Plattformen zu führen. Wir haben heute Morgen gehört, Transparenz, ein großes Thema in Sachen Glaubwürdigkeit. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu wenig erklärt, was es braucht für eine Recherche, was hinter einem Interview steckt, was unsere Überlegungen sind. Und das können wir genau auf solchen Plattformen tun. Wir können erklären, wann brauchen wir den Begriff Populist, wann nicht. Was haben wir uns überlegt bei der Zusammenstellung einer Gästerunde? Ich kann erklären, wie ich in Südfrankreich beim Front National recherchiert habe. Und genau das, glaube ich, müssen die Menschen auch verstehen, wie der Journalismus funktioniert. Mhm. Und da sehe ich bei Social Media doch eine große Chance für uns.
Sie müssen es verstehen und Sie müssen es natürlich unter anderem deswegen verstehen, weil früher gab es die Journalisten und nur die Journalisten. Und heute ist potenziell, kann sich jeder als Journalist verstehen. Also früher musste jemand, der seine Meinung oder seine Sicht der Dinge oder was er erlebt und gesehen hat, der musste sich auf den Marktplatz stellen und das rausschreien. Ja? Oder er hat einen Leserbrief geschrieben oder so. Oder irgendwie was gedruckt, also was geschrieben und mit Handzettel ausgeteilt. Heute haben sie potenziell, als jemand, der mit Journalismus professionell gar nichts zu tun hat, potenziell Millionen und theoretisch Milliarden von Leuten, die das zur Kenntnis nehmen, weil sie es einfach irgendwo eingeben können. Und um sozusagen den Unterschied zu erklären zwischen denjenigen, die das machen und denken, sie würden im Prinzip das machen, was wir als Journalisten machen und das, was wir machen. Dafür ist es ganz notwendig, immer wieder zu erklären, worin sich unsere Arbeit unterscheidet und dabei natürlich nicht den Eindruck zu vermitteln, was ihr sagt, das ist alles falsch oder so, aber einfach irgendwie erklären, es reicht eben nicht eine Stimme. Man muss 2 Quellen haben. Ne? Wie bin ich zu den Quellen gekommen? Wie belastbar ist das? das, was ich da erfahren habe? Wie habe ich es aufgenommen? Wie habe ich es verarbeitet? Warum stelle ich es so dar und nicht anders? Oder wie Sie gesagt haben, warum lade ich jetzt diese Leute zur Diskussion
und andere nicht? Verunsichert das aber auch viele Redaktionen zunehmend, die einfach auch sagen, das ist ja mein journalistisches Handwerk und ist es richtig zu erklären, aber bis wohin kann ich es eigentlich erklären?
Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine praktische Frage. Man kann es natürlich nicht jedes Mal machen. Das würde zu viel Zeit kosten und es wäre ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig spannend oder so. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir, das hat ja auch schon angefangen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns das hier nur ausdenken. Und
die Zeit irgendwie macht das schon sehr vehement. Die
Zeit macht das vehement. Andere, ich glaube, alle machen es mehr oder weniger. Ne? Und das wird sicher auch noch mehr und das ist gut und das gehört natürlich in die sozialen Netzwerke, aber die sozialen Netzwerke sind ja auch für unsere Inhalte da. Also wir verbreiten ja auch unsere journalistischen Inhalte über die sozialen Netzwerke. Insofern würde ich das gar nicht gegeneinander stellen. Das gehört einfach zusammen. Ne? Und das ist in der Tat eine große Chance.
Ja, also um es ein bisschen klarer zu machen, also selbstverständlich, auch wenn man über Social Media redet, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass ein Großteil der Beiträge, die da wirklich viel geteilt werden, eigentlich aus den klassischen Medien kommen. Also insofern ist da auch die Unterteilung zwischen Social Media und klassischen Medien gar nicht so einfach aufrecht zu erhalten dann an vielen Punkten. Gleichzeitig haben wir aber halt eben die Möglichkeit, was Sie meinten, dass jetzt einzelne Personen plötzlich ja ein Massenpublikum erreichen. Und diese Möglichkeit, die ist unglaublich potenziert, wenn das nicht einfach irgendwelche einzelnen Personen sind, sondern jemand hinter dem Geld steckt, zum Beispiel. Weil ich kann halt dadurch, dass ich Geld in soziale Netzwerke investiere, dass ich halt zum Beispiel selber auch Datenanalysen mache, schaue, was funktioniert nicht, kann ich schon eine ganz, ganz andere Reichweite erreichen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und dann ist halt der Punkt, dass die Diskussion in sozialen Netzwerken ist natürlich auch wichtig. Nur das Problem ist halt, das, was Sie da haben, ist nicht einfach irgendwie ein Querschnitt der Meinungsbildung in der Bevölkerung, sondern das ist extrem verzerrt. Das ist in allen Bereichen, die man sich anschaut. Der durchschnittliche Facebook-Nutzer, der liked, was weiß ich, alle zwei Wochen einen Beitrag. Ich habe aber Leute, die liken 500 Beiträge am Tag. Und die bestimmen dann plötzlich. Also die Aktivsten sind die Lautesten. Selbst wenn wir mal unterstellen, dass echte Aktivitäten und keine automatisierten Aktivitäten.
Also keine Bots, die automatisch auf Stichwörter reagieren.
Auch das gibt es, aber da ist halt immer die Frage, welchen Einfluss hat das dann tatsächlich, wenn da so eine automatisch weitergeleitete Nachricht kommt. Einen Einfluss auf die Algorithmen hat es vermutlich. Und das kann dann dazu führen, dass es dann darüber halt wieder mehr Leuten gezeigt wird. Aber ich brauche dafür gar kein automatisches Programm, sondern einfach, wenn ich mich 8 Stunden am Tag an den Rechner setze und die ganze Zeit eine bestimmte Meinung in den sozialen Netzwerken unterstütze, durch Liken, durch Sharen, durch Kommentare, dann habe ich eine Macht, da kommt keine Redaktion mehr gegen an. Das ist einfach das Problem.
Das ist die
Problem.
Frage, können das die Redaktion, Herr Maskole, überhaupt leisten? Also klar, man muss erklären, was man tut, man muss irgendwie transparenter werden, anders mit Fehlern umgehen, aber können all diese Menschen überhaupt erreicht werden?
Also ich würde es zumindest mal versuchen. Und mit Fehlern umgehen, das ist ja irgendwie mein liebstes Thema. Ich glaube, seit Anfang 1970 gibt es eine Verpflichtung jedenfalls für alle Printjournalisten im Deutschen Presserat, dass Fehler irgendwie korrigiert werden müssen. Und ich glaube, die allermeisten Zeitungen, so sie denn heute Fehlerkorrekturspalten haben, haben die jedenfalls erst seit ein paar Jahren. Wo sind denn eigentlich die Fehler in den Jahrzehnten dazwischen korrigiert worden? Ich kann Ihnen nur sagen, bei meiner Zeit beim Spiegel, ich habe keinen einzigen meiner Fehler korrigiert. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie nicht erwischt werde und dass es keiner merkt. Und wenn ich geguckt habe, soll ich als junger Spiegelredakteur eigentlich meine Fehler korrigieren, dann habe ich auf die Älteren geschaut und die haben das auch nicht gemacht. Und dann haben die Jüngeren auf mich geschaut und haben gesagt, wenn der das nicht macht, dann machen wir das auch nicht. So, wir haben über Jahre, und insofern bin ich nicht Ihrer Meinung, über alle möglichen Bedrohungen für unseren Berufsstand geredet, am allerliebsten über die ökonomischen. Aber ich behaupte, wir haben zu wenig über die Bedrohung unserer Glaubwürdigkeit geredet. Und ich bin jedenfalls darauf, dass ich eine der Grundvoraussetzungen in unserem Beruf, du korrigierst deine Fehler gegenüber deinem Publikum, dass ich die über Jahrzehnte missachtet habe, das ist etwas, worauf ich nicht stolz bin. Und ich würde gerne mal wissen, was wir eigentlich mit jedem anderen Berufsstand gemacht hätten, den wir dabei erwischt hätten.
Es geht ja nur darum, ob wir sozusagen alles uns zuschieben, ne? Oder ob wir sagen, das hat einfach auch noch andere Ursachen, die jenseits unserer Möglichkeiten liegen.
Bevor ich jemand anderes bei so einer Diskussion, mag ich es immer, bevor ich jemand anders was zuschiebe, suche ich es bei mir selbst.
Nein, ob wir sozusagen, aber wir müssen uns ja jetzt auch nicht wiederholen. Was ich richtig finde, ist, Fehler zu benennen oder auch Einschätzungen, die man irgendwann getroffen hat, irgendwann zu überprüfen und das auch kenntlich zu machen. Zu sagen, wir haben angenommen, das und das passiert. Sie haben irgendwie von Trump geredet. Ich habe zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, ich war gegen die Änderung des Asylgrundrechts, finde ich auch nach wie vor falsch. Aber das, was ich damals nicht nur angenommen habe, sondern in gefühlt irgendwie 2.500 Leitartikeln in der Frankfurter Rundschau geschrieben habe, dass es nahezu kein Flüchtling mehr nach Deutschland schaffen wird, das ist einfach nicht eingetreten. Ich meine, dass es nicht eingetreten ist, das hat nicht damit zu tun, dass das Asylrecht oder das geänderte Grundgesetz humaner gewesen ist, als ich es befürchtet hatte, sondern das lag an der Schwierigkeit oder dass es nicht funktioniert hat, so wie die Macher dieser neuen Bestimmung es sich vorgestellt hatten. Aber trotzdem, das ist nicht passiert. Und sowas finde ich, da bin ich wirklich wieder bei Ihnen, sowas, finde ich, muss man aufarbeiten. Und ich glaube eigentlich, dass die
bei Fehlern bleiben, auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe ja gerade, als wir Ihnen zugehört haben, die Rolle von Facebook und der sozialen Medien gehört, was den Wahlerfolg von Trump angeht. Ich glaube, dass es viele in Amerika gibt, die allerdings sagen, dass die sozialen Medien eine große Rolle gespielt haben, dass aber vielleicht eine noch größere Rolle in Wahrheit in Amerika das Fernsehen gespielt hat. Das Fernsehen, das in den USA auf eine Art und Weise polarisiert ist, wie wir uns das hier in Europa gar nicht vorstellen können. Und dann kam ein Kandidat Trump, der hat die Mechanismen des amerikanischen Fernsehens so gut bedient, wie man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Der wusste genau, welche Knöpfe man drücken musste. Der rief in den Morning Talkshows an und 5 Minuten später ist er auf Sendung gewesen. Und warum hat das so gut funktioniert? Weil viele amerikanische Kollegen heute selbstkritisch sagen, da kam jemand, der hat die Mechanismen des Medienbetriebs auf eine Art und Weise verstanden. Der hat bei uns jeden Knopf gedrückt, auf den wir reagieren. Da ist jemand schrill, da ist jemand laut, da ist jemand unterhaltsam. Es gibt den berühmten ABC-Manager, der den schönen Satz sagte, dass Donald Trump möglicherweise schlecht für die USA sei. Aber er sei ja verdammt gut für ABC. Das heißt, dieser Kandidat Trump hat in Wahrheit den Medienbetrieb, so wie er in den USA ist, auf eine Art und Weise durchschaut und für sich genutzt, sodass ich glaube, das war möglicherweise machtvoller, als das Facebook war. Davon sind wir ganz weit entfernt, glücklicherweise ganz weit entfernt. Aber fragen wir uns auch, ob es in unserem Medienbetrieb nicht eine gewisse Tendenz gibt, das Laute und das Schrille zu belohnen, die Vereinfachung zu suchen, uns lieber für eine schrille Position zu entscheiden, als für eine, von der wir wissen, dass sie eigentlich vernünftiger ist, aber vielleicht ist sie ein bisschen langweiliger. Und ein Journalismus, der mit der Komplexität der Welt und der Komplexität der Gesellschaft, in der richtig und falsch, ja und nein, so oft ganz nah beieinander liegt, nicht Schritt hält, ist ein Journalismus, von dem ich glaube, dass er auf Sicht Publikum verlieren wird. Der mag dann ein Stück langweiliger sein, vermeintlich langweiliger. Vielleicht mag er manchmal auch als ein bisschen knochentrocken daherkommen. Aber ich glaube, das ist, was es braucht.
Die Tagesschau ist so erfolgreich wie nie, was ja dafür sprechen würde. Frau Wille.
Die Verhältnisse in den USA, da bin ich froh, sind wir noch nicht an diesem Punkt angelangt hier bei uns. Und genau deshalb, jetzt rede ich natürlich auf meine Mühle, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass eine funktionierende Demokratie ein öffentliches Medienhaus hat, das eben genau ein Medium da ist, wo verschiedene Meinungen Platz haben. Aber die Frage ist ja nicht, ob das Problem die Fehlerkultur ist. Auch hier reagieren wir, wir haben Faktencheck-Teams, wir korrigieren uns auf dem Sender, wenn etwas nicht gut läuft. Aber die Frage ist, glauben Sie uns noch? Oder vertrauen die breiten Wähler oder andere Wähler, vertrauen uns alle noch? Und daran müssen wir arbeiten. Und das ist Knochenarbeit. Das haben wir vernachlässigt. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Nach dem Brexit interviewe ich Marine Le Pen. Ich mache ein kritisches Interview mit ihr, stelle alle wichtigen Fragen. Nach dem Interview werde ich natürlich eingedeckt von EU-Gegnern, die sagen, wie können Sie Marine Le Pen so kritisch interviewen? Eine Woche später interviewe ich Günther Verheugen, den ehemaligen Erweiterungskommissar der Europäischen Union. Dann werde ich eingedeckt mit Kommentaren, wie kann ich denn nur so EU-freundlich sein in einem Interview? Also ich konnte es nie recht machen. Was aber dann passiert ist, Ich habe erklären müssen, dass ich keine parteipolitische Haltung einnehme in einem Interview. Zu keinem Zeitpunkt. Dass ich eine journalistische Haltung einnehme, nämlich die Gegenposition meines Gegenübers, ob der jetzt Marine Le Pen heißt oder Günther Verheugen, damit nachher das Publikum beide Meinungspunkte hat. Und das muss man erklären, um glaubwürdig zu bleiben. Denn sonst denkt dann der Marine Le Pen-Fan, die Wille findet Le Pen nicht gut, die schaue ich nicht mehr, 10 vor 10 schalte ich ab. Und diese Leute muss man bei sich behalten können und das geht nur, wenn man das Handwerk viel stärker erklärt als früher, um eben glaubwürdig zu bleiben und nicht diese Menschen zu verlieren.
Das ist ja die Frage, wie kann das tatsächlich gelingen? Denn wir haben tatsächlich jetzt 2 Ebenen. Wir haben die Ebene, wir haben wirklich Fehler gemacht als Journalisten. Wir müssen diese Fehler offen machen. Die einen machen es vielleicht, die anderen vielleicht nicht so gerne. Aber auch die Ebene, dass man handwerklich vielleicht tatsächlich alles richtig gemacht hat. Man hat einen Beitrag gehabt, wo beide Meinungen zu Wort gekommen sind. Man hat ein Interview geführt und bekommt trotzdem all diese Reaktionen. Wie kommt man denn dagegen an? Da kann ich ja gar nicht mit einer Fehlerkultur gegen ankommen, weil ich habe möglicherweise gar nichts falsch gemacht.
Nee, aber mit einer Erklärkultur, das ist ja das, was Frau Wille eben gesagt hat. Ne? Sie, ich nehme mal an, Sie waren im Wesentlichen, so hörte sich das an, Sie haben das gemacht, was Sie sich vorgenommen haben und stehen dazu, sagen aber, das genügt nicht, sondern ich muss einfach den Leuten erklären. Ich bin da nicht irgendwie die Gegnerin, die von der Gegenseite, also von Marine Le Pen, die von der Gegenseite bezahlt wird oder umgekehrt von Günther Verheugen, sondern ich bin,
das ist so mein Job. Selbstverständlich. Ne? Für aber uns ist das Handwerk selbstverständlich und für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ist das nicht selbstverständlich.
Und ich glaube, dass Sie aber ist dann Ruhe tatsächlich, wenn Sie jetzt erklären, wir haben zum Beispiel ein Format kurz erklärt, was tatsächlich in der ARD läuft, danach kommen noch mehr Reaktionen. Also wie erleben
Sie
das denn?
Es funktioniert sicher nicht immer, aber überraschenderweise sind die Zuschauerinnen und Zuschauer dann oft dankbar. Ah, ich habe schon gemeint, Sie würden Frau Le Pen ganz schlimm finden oder wir haben schon gemeint, Sie seien ein super großer EU-Fan nach diesem Interview von Verheugen, was auch immer. Sie sind dann schon, die Reaktionen sind schon so, dass dann eine Dankbarkeit kommt für die Erklärung.
Doch, das ich glaube, passiert. Es ist wie immer im Leben, es gibt Leute, die erreicht man und die kann man auch davon überzeugen, dass man in der Tat journalistisch an die Sachen rangeht und was das bedeutet. Und dann gibt es andere, da können Sie reden und erklären und denen könnten Sie mit einem großen Blumenstrauß, die könnten Sie zu Hause besuchen und nochmal erklären und die würden trotzdem sagen, ich glaube dir nicht. Aber man muss es immer wieder machen und ich glaube, in der Regel hat es auch so viel Erfolg, dass es sich auf jeden Fall lohnt und dass man nicht dran vorbeikommt.
Vielleicht eine humoristische Fußnote noch, es kann auch unkonventionelle Maßnahmen geben. Einer dieser Zuschauer, der dann wirklich permanent dachte, nein, linkes Staatsfernsehen und so weiter, den habe ich dann an eine Redaktionssitzung eingeladen und habe gesagt, kommen Sie, schauen Sie sich das an, wie wir streiten über Themen, dann sind Sie sicher beruhigt. Und der kam dann.
Kam der?
Der kam dann. Das wäre der nächste Schritt. Daran arbeite ich, genau.
Es gibt ja auch jenseits des Erklärens noch Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, also einzuladen ist schön, das kann man nur nicht so schrecklich oft machen, aber man kann zum Beispiel sowas machen wie öfter kenntlich zu machen, dass es auch in einer Redaktion, in einer Zeitung, in einem Sender ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich finde zum Beispiel dieses Instrument des Pro und Kontras, natürlich kann man das jetzt nicht von morgens bis abends machen, aber man kann es sicher, finde ich jedenfalls, öfter machen, als es passiert. Einfach auch ein Stück weit, auch aus taktischen Gründen, nicht nur, es gibt auch inhaltliche Gründe, aber auch aus taktischen Gründen, um zu zeigen, bitteschön, wir sind nicht alle gleichgeschaltet und wir werden nicht alle entweder bezahlt von Martin Schulz oder von Angela Merkel, sondern auch in unserer Redaktion gibt es die einen, die sagen, wir sind dafür, den Familiennachzug zu erlauben und die anderen, die sagen, nein, wir sind dafür, ihn nach wie vor auszusetzen. Das hat die Süddeutsche Zeitung vor ein paar Wochen mal gemacht, weil es diese beiden Meinungen in der Redaktion auch gibt. Und das passiert ja auch in anderen Medien oder jedenfalls in einem Teil der anderen Medien. Sowas finde ich gut. Und ich glaube, da lernt man da auch als Leserin oder Zuschauerin, lernt man da auch eine Menge draus.
Ich glaube, das, was uns ja beschäftigt, und ich glaube, dass das jedenfalls diejenigen, die hier ebenfalls Journalistinnen und Journalisten sind, irgendwie kennen, es gibt Menschen, mit denen man zu tun hat, wo man sagt, dass ihre Reaktion einen Grad an Unverschämtheit haben oder auch einen Ton, der in Wahrheit den Dialog unmöglich macht. Ich plädiere nur dafür, weil ich auch nicht glaube, dass es sich dabei um die Mehrheit handelt, sich um all diejenigen zu bemühen, die eben das nicht haben, sondern die Fragen haben, denen wir vielleicht in der Vergangenheit zu häufig etwas nicht erklärt haben, die nicht unverschämt sind, sondern die uns an vielen Stellen geradezu unwissend vorkommen mögen, die sagen, wieso habt ihr uns denn alle erzählt, dass auf jeden Fall eine Jamaika-Koalition kommt? Kann das vielleicht daran gelegen haben, dass die Kanzlerin irgendwie euch allen gesagt hat, das müsstet ihr irgendwie so berichten? So. Das ist, und dass man auf solche Leute zugeht und sagt, erklär das Handwerk, erklär irgendwie die Endlichkeit des Berufes auch, die Irrtümer, die in all dem eingebaut sein können. Aber dass sie es im Kern, jedenfalls bei den allermeisten Medien, würde ich behaupten, mit redlichen, bemühten und talentierten Journalistinnen und Journalisten zu tun haben, die sich darum bemühen, einen bestmöglichen Job an jedem Tag zu machen. Aber diese Hand, glaube ich, zum Dialog, die sollten wir erreichen. Und ich warne jedenfalls davor, dass wir aus den anderen, die es gibt, die wahrscheinlich auch ein Stück lauter sind, oft irgendwie auch aggressiv sind, dass das dazu führt, dass wir uns eher ein Stück zurückziehen und sagen, mit denen wollen wir eigentlich nicht und das machen wir nicht, sondern dass wir den gegenteiligen Weg suchen, nämlich den des Gesprächs.
Und das geht ja nur über Nähe. Und hier sehe ich eben noch einmal in den sozialen Medien auch eine Chance. Wieder ein konkretes Beispiel. Frankreich-Wahlen, wir haben mehrere Stunden Sondersendung auf dem Sender. Am nächsten Morgen, ich war sehr müde, die Nacht war kurz, haben wir dann überlegt, wir probieren das mal aus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen via Social Media einfach mir 2 Stunden lang Fragen stellen können. Mhm. Weil ich habe in den Sondersendungen die Fragen gestellt, die ich als wichtig befunden habe, aber vielleicht haben die ganz andere Fragen. Und das war ein Experiment, wir haben das ausprobiert, es hat funktioniert und 2 Stunden lang kamen Fragen aus unserem Publikum und ich habe nicht alle beantworten können. Das heißt, sie erlebten Journalismus sozusagen. Ich habe zum Beispiel gesagt, was Macron für die Schweiz bedeutet. Ich überlege mir das und das und das, aber ich recherchiere das nochmals und wir schreiben dann was auf online, damit eben auch diese Nähe entsteht. Oder auch ein anderes Beispiel, wir beginnen viel mehr jetzt aus den Redaktionsräumen heraus auch Videos online zu stellen, damit die Menschen sehen, wie wir arbeiten, wie recherchiert werden, wie ein Schnittplatz aussieht, damit eben nicht der Eindruck entsteht, wir erklären die Welt und ihr könnt das nehmen, was wir erklären.
Wir sind die Elitären, die was vorsetzen. Ist das denn genügend? Das läuft ja nun auch tatsächlich in Deutschland auch schon länger, dass man sagt, man gibt Redaktionsinhalte preis sozusagen. Wie läuft es eigentlich bei uns? Es gibt Facebook Live, ja, was die Tagesthemen zum Beispiel auch machen. Genügt das tatsächlich oder ist man nicht eigentlich die ganze Zeit einen Schritt hinterher?
Also ich glaube, dass es erstmal sehr, sehr wichtig ist, dass das gemacht wird. Ich finde auch alle Vorschläge, die hier kommen, sehr, sehr passend dazu. Dass, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, sind eigentlich Journalisten überhaupt noch die Akteure dabei? Also muss man da nicht, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu sehr Nabelschau dann jetzt? Das ist so ein bisschen häufig, wenn man mit vielen Journalisten redet, dass das einfach davon ausgegangen wird, dass die, ich sag mal, die Hegemonie der Meinungsbildung, dass die noch bestehen würde. In Deutschland stimmt es, glaube ich, sogar auch noch, wenn man sich da die Zahlen anschaut. Aber stimmt das in 2 Jahren noch? Ist es noch tatsächlich so, dass Journalisten diejenigen sind, die diese Funktion überhaupt noch haben, aber die hier jetzt immer wieder beschrieben wird? Oder
dass wir die Funktion je gehabt hätten und haben wollten.
Aber ich haben Sie nicht auch vom Liken der Beiträge selber gesprochen? Ich meine, das sind doch journalistische Beiträge, die geliked werden. Das zum ist ja Teil, so, dass die zum Teil, ja, da, ich sage ja nicht nur, aber ich meine, das alleine, also es ist also ja nicht so, dass hier die sozialen Medien sind.
Nein, genau.
Und da ist also der Journalismus.
Deshalb muss man ja immer vorsichtig sein, ja, da mit Übertreibungen, ja, an der Stelle. Das ist nicht so, dass das 2 völlig getrennte Felder wären, sondern gerade viele erfolgreiche Beiträge in den sozialen Netzwerken sind welche, die eben von Journalisten kommen und die auch einen hohen journalistischen Standard haben. Gleichzeitig können wir aber in den USA einfach sehen, dass sich neben dem Fernsehen ein Netzwerk etabliert hat über die sozialen Netzwerke, wo im Mittelpunkt plötzlich nicht mehr Fox News mit der Facebook-Seite steht, sondern Breitbart. Wo wirklich halt, wo man durch Netzwerkanalyse man richtig zeigen kann, Breitbart ist der Mittelpunkt dieses neuen konservativen Nachrichtennetzwerks.
Ja
gut,
da hat ja jetzt erstmal glücklicherweise ein Chefredakteurswechsel stattgefunden.
Ja,
aber noch ein Job weniger.
Nur das Problem dabei ist, das sind Positionen, die man erreichen kann, wenn man bereit ist, das nötige Geld in diese Infrastruktur Social Media rein zu investieren. Dann kann man damit eine solche Reichweite kriegen. Das ist ja nicht einfach, dass die Reichweite deshalb haben, weil die so besonders genial sind, sondern die verknüpfen mit sehr viel Geld in ein politisches Programm, mit einer Art und Weise der Berichterstattung, die sehr, sehr gut zu Facebook passt, aber nicht gut zu einem politischen Diskurs. Nämlich, dass man halt lauter verkürzte und zum Teil auch falsche Headlines in die Welt
hat. Aber Ihre Ausgangsthese ist ja die von der Hegemonie der Meinung gewesen, die Journalisten heute nicht mehr hätten. Da kann ich nur sagen, ich habe die ehrlich gesagt auch nie gewollt.
Entschuldigung, das ist
nicht. Ich verstehe auch, ich verstehe meinen Beruf auch anders. Ich glaube, dass unser Beruf darin besteht, Tatsachen zu transportieren, Fakten zutage zu fördern, eine Varianz von Deutungen und Erklärungen anzubieten, die es wiederum den Menschen möglich machen, ihre eigenen politischen Entscheidungen zu treffen und sich entscheiden, welche politische Position sie einnehmen wollen, welche Partei sie wählen wollen, was sie besorgt, was sie möglicherweise nicht besorgt.
Aber das ist der Vorwurf, der immer wieder kommt, dass die Medien die Meinungsmacher sind. Die hätten die Meinungshoheit, das seien die Mainstream-Medien, die uns sozusagen vorgeben, was wir zu denken haben. Wie kommt man denn dagegen an? Und wenn wir dann sagen, gut, auch die faktenbasierten Geschichten, die unterwegs sind, die Journalisten, die eben ihre Inhalte teilen, werden aber durch Breitbart News oder andere sozusagen überstülpt. Wie kommt man denn dagegen an?
Also erstmal ist es ja, ich wollte nicht gesagt haben, dass die Journalisten ein Hegemon der Meinung wären. So, das war überhaupt nicht gemeint, sondern die Meinungen, die über journalistische Kanäle verbreitet werden, sind ja sehr vielfältig. Das ist ja gar nicht so, dass das eine hegemoniale Meinung wäre dabei. So, ich wollte sagen, was bislang der Fall gewesen ist, dass wenn man massenwirksam mit seiner Meinung werden wollte, dann ging das über die Medien und da gab es eigentlich keinen anderen Weg. Mhm. Ja. Diese Hegemonie, die ist aufgelöst.
Es gibt einen anderen Kanal.
Ja. Und nicht nur einfach einen anderen Kanal, es haben ja auch zuerst alle gedacht, das wird jetzt alles total toll, weil jetzt kann jeder kommunizieren und demokratischer Diskurs, sondern das ist ein Kanal, der nach bestimmten Mechanismen designt ist. Auf der einen Seite halt danach, dass das zur Emotionalität und zur Verkürzung von Sachen beitragen soll und auf der zweiten Seite ist es halt so designt, dass Mark Zuckerberg daran Geld verdient. Mhm. Und da ist einfach immer nur der Ansatzpunkt, wo ich sage, da ist es vielleicht gar nicht der richtige Weg, einfach nur zu sagen, die Journalisten müssen jetzt diesen Kanal, so wie er vorgefunden wird, auch noch bespielen. Vielleicht, teilweise ist das bestimmt gut, teilweise wird es aber auch nicht funktionieren, sondern vielleicht muss man sich wirklich überlegen, ob es nicht eine ganz andere, neue Art von Social Media, von Kommunikation braucht. Vielleicht braucht es auch tatsächlich sowas wie ein öffentlich-rechtliches Facebook oder so.
Solange wir das noch nicht haben, dann ist ja unsere Aufgabe halt zu kombinieren, was da ist, sage ich jetzt mal. Und unsere Aufgabe, ich sage auch, du kannst auf Social Media unzählige Meinungen haben, aber zum Beispiel eine Recherche, eine investigative journalistische Leistung, die in den Redaktionsstunden passiert, die in einer guten Geschichte resultiert. Beispiel, wir hatten eine Geschichte über einen Folterkommandanten aus Gambia, der in der Schweiz Asyl beantragte. Das war die Recherche, die haben wir gemacht. Aber dass wir das nachher auch eben online geben, Social Media, wo eine riesige Debatte lanciert worden ist über das Asylsystem und was ist da dran. Das hat dann weitergedreht, hat dann weitere Social-Media-Effekte gehabt. Das ist natürlich schon auch wichtig. Verstehen Sie, dass man nicht einfach nur sagt, ja, wir haben ja keinen Facebook-Kanal, also senden wir heute Abend die Recherche und dann, wenn noch Champions League-Match-Final ist, schaut das sowieso niemand. Schade für den Journalisten, der 2-3 Wochen daran gearbeitet hat. Das kann es ja auch nicht sein. Deshalb probieren wir das zu kombinieren, um eben möglichst viele Menschen mit den investigativen Leistungen zu erreichen, die wir machen.
Aber ich glaube, das machen mehr oder weniger
alle
Medien mittlerweile. Ja. Ne? Also da kommt man gar nicht drum rum und das ist ja auch gut so, das muss man gar nicht beklagen. Man kann ja auch sozusagen ganz streng den Vorteil ins Auge nehmen, ohne dass man so übersieht, was es eben auch für Gefahren beinhaltet. Ne? Und selbstbewusst sagt, ja, es ist gut, dass es das andere gibt, es ist gut, dass ganz viele Menschen jetzt ihre Meinung verbreiten können und trotzdem bleibe ich dabei, es ist meine Profession und die übe ich anhand bestimmter Kriterien aus und ich versuche jeden Tag aufs Neue zu erklären, dass es da eben einen Unterschied gibt. Das heißt nicht, dass die andere Meinung oder die andere Sicht nicht legitim ist oder so, aber ich will, dass gesehen wird, dass es ein Unterschied ist.
Mhm. Ob man Journalist ist oder eben seine Meinung.
Ob man journalistisch an die Dinge herangeht. Mhm. Ne? Das heißt, wie gesagt, nicht die andere, jemand, der es anders macht, zu diskreditieren. Darum geht es nicht, aber es geht darum, irgendwie immer wieder dafür zu werben, dass der Blick auf unsere Arbeit eben oder dass es einen Blick auf unsere Arbeit gibt, der sozusagen, wo die Leute sagen, ja, stimmt, das ist etwas anderes.
Die 45 Minuten sind schon um. Wie im Flug, hier sitzen vier Profis, die sich schon lange damit beschäftigt haben und ich denke, uns wird das auch noch länger beschäftigen. Wir haben also gelernt, mehr den Blick von uns selbst sozusagen abwenden, auch mal Fehler zugeben, mehr zugeben, trotzdem abends auf Facebook gucken und nicht ganz verzweifeln, ab und zu auch einfach mal das Smartphone ausmachen. Herzlichen Dank fürs Zuhören nach einem so langen Tag und ich wünsche Ihnen noch allen einen schönen Abend. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Ich hatte ja wenig zu tun. Das sind wir von selbst.